Liebe Sportfreunde, herzlich willkommen in einer neuen Woche und zu einer neuen Folge. In dieser begrüße ich mit Dennis Hermann Wick, eine absolute Ausnahmeathletin des deutschen Wintersports. Sie war eine der besten Skilangläuferinnen der Welt, hatte Olympiabronze in der Tasche und wagte dann mit 27 Jahren den Wechsel zum Biathlon. Dort gewann sie danach 2 Weltmeisterschaften und 2022 in Peking eine olympische Bronze- und Goldmedaille. In der Folge sprechen wir unter anderem über ihre sportlichen Anfänge, das Gefühl vor dem ersten Weltcuprennen, ihre Lieblingsdisziplin, ihren Wechsel vom Skilanglauf zum Biathlon und vieles mehr. Eine sehr interessante und unterhaltsame Folge Sportsfreunde erwartet euch. Viel Spaß! Zur Info, das Gespräch mit Dennis Hermann Wick habe ich im November 2025 aufgenommen.
Sportsfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Ja, Dennis, herzlich willkommen bei Sportsfreunde in meinem kleinen beschaulichen Podcast. Schön, dass du da bist. Schön, dass es geklappt hat.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich.
Du bist ehemalige Skilangläuferin und auch Biathletin. Hast vor gut 2,5 Jahren jetzt, wenn wir vom November 25 ausgehen, deine Karriere beendet. Wie bist du ursprünglich überhaupt zu diesem Sport, zum Skilanglauf und dann zum Biathlon überhaupt gekommen?
Ja, das ist immer eine Frage, ne? So als Kind, ob man da schon so direkt irgendwie eine konkrete Vorstellung von was hat. Da sind ja auch irgendwie so Zufälle, wo wohne ich gerade, wie ist mein Elternhaus so zum Thema Sport gestrickt. Mein Papa, da war selber im Leistungssport und Handball unterwegs, aber also ich komme ja aus dem Erzgebirge, das ist ja auch so Wintersportregion und von daher Wintersportverein auch gewesen mit anderen, ja, gleichaltrigen Freunden. Und ja, da hat sich das dann irgendwie so ein bisschen dann hochgeschaukelt und hat mir viel Spaß gemacht, aber bin eigentlich so, ja, Spaß an der Bewegung, Schulsport, dann zum Verein und da dann halt dabei geblieben.
Und warum ist es dann der Skilanglauf geworden und nicht zum Beispiel Skialpin oder andere Wintersportarten?
Weil die Hänge im Erzgebirge einfach zu kurz sind.
Ja, gut, okay, ja, kann ich mir vorstellen.
Nee, es war einfach so, meine Eltern haben beide auch so ein bisschen Langlauf früher gemacht und von daher, ja, ich wollte mich da schon auch erstmal so ein bisschen was zum Austoben auch. Und ja, irgendwie ist es dann schon, glaube ich, eher so ein Zufall, was gerade in deiner Region in der Nähe, was da für Sportarten angeboten werden. Mhm. Also klar, Aue wäre natürlich auch Fußball natürlich sehr naheliegend. Mit Bällen war es dann vielleicht doch nicht so. Von daher, genau, also ein Wintersportort. Also ich bin ja in Bockau geboren, das ist eigentlich eine sehr kleine Ortschaft. Und da ist schon so eine Skilanglauf-Tradition früher und irgendwie ist man da dann automatisch ein bisschen dabei gewesen.
Ja, ja. Und dann, wie ist deine Karriere dann weitergegangen? Also wenn du als schon relativ junges Mädchen da angefangen hast, wie ist das dann weitergegangen bis zu deinem Debüt 2009 war es, glaube ich, ne, im Weltcup dann?
Ja, das geht dann halt so seine Schritte. Ich bin dann mit der 6. Klasse ans Sportinternat nach Oberwiesenthal gegangen und war schon mal so dieser erste Professionalisierungsschritt. Damals war es einfach so, ich wollte einfach noch ein bisschen mehr trainieren, klar, ein bisschen mehr Schneesicherheit, war auch ein bisschen höher gelegen. Schule und Sport unter einen Hut zu bringen, das waren so diese Grundideen, die man da so als, ja, 12-, 13-jähriges Mädchen dann am Ende hat. Und klar, natürlich sind dort auch schon die richtig guten Athletinnen hergekommen. Da ist man natürlich neugierig, wie was die so einen ganzen Tag eigentlich machen, wie die trainieren. Und einfach klar, dass man halt Schule und Sport unter einem Hut optimal bekommt. Da muss man schon irgendwie in so einer Schule sein, die da auch dieses Verständnis hat für Sport. Und das ist natürlich bei einer Sportschule definitiv der Fall. Und ja, also von der Wettkampfliga steigert man sich dann auch von Kreismeisterschaften zu Sachsenmeisterschaften, bundeslandweit, dann deutschlandweit. Ja, und dann so mit 14, 15 hat man dann schon auch internationale Rennen, die ersten so in der Alpenregion. Ist man dann doch schon ein bisschen unterwegs. Und ja, dann irgendwann ist natürlich so dieses Ziel in Olympia oder mal Weltcup laufen, Weltmeisterschaften. Ja, das ist so Step by Step und ich sag mal, ich habe einen Sportart dann gewählt, wo so das Höchstleistungsalter ja jetzt nicht gerade bei 50 ist, sondern eher so Ende 20, Anfang 30. Da hat man ja schon, sag mal, das ist ja schon ein sehr langfristiger Leistungsaufbau Und da wächst man so mit seinen Aufgaben.
Und wie hat sich das angefühlt dann, als du das erste Mal am Weltcup-Start standest und du wusstest, so jetzt geht's gleich los, jetzt renne ich gleich los? Warst du eher die Person, die gesagt hat, boah, lass mich endlich los, ich will jetzt endlich loslaufen? Oder hattest du doch schon ein bisschen sehr viel Respekt und dachtest, oh Gott, kann ich das hier? Und das ist ein neues Level und oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Ja, schon erstmal so ein bisschen positiv strange, weil man sieht ja, die Leute sind nur im Fernsehen. Wobei man ist natürlich dann irgendwie jetzt ja nicht in einer ganz anderen Gruppe. Man hat ja vielleicht schon mal perspektivisch mal Wettkämpfe, zumindest mit den Besten aus Deutschland, jetzt mit zentralen Leistungskontrollen, da hat man die zumindest schon mal gesehen oder ist gegebenenfalls schon mal in so einem Lehrgangssystem mit den ja, ganz Großen damit dabei oder es laufen mal so ein paar Lehrgänge parallel so mit dem Juniorenbereich ab. Ja, und dann ist es dann natürlich schon irgendwie cool, dann halt auch mal so diese internationalen Stars dann so wirklich so zu sehen. Am Ende ist ja trotzdem nochmal die gleiche Streckenlänge wie das, was man so damals im Continental Cup auch läuft. Aber na klar, das ist aufregend. Das sind so diese Träume, die man so seit seinen Kindheitstagen an hat, dass man da auf einmal selber so wahrhaftig drinsteht. Das ist dann schon erstmal so ein bisschen unwirklich.
Ja. Und was war das für ein Gefühl, als du das erste Mal dann durch die Ziellinie gingst beim Skilanglauf, beim ersten Weltcuprennen? Warst du erlöst? Warst du glücklich? Warst du angespannt? Was war das in dir drin?
Oh, das ist eine gute Frage. Das ist ja jetzt nicht gerade gestern gewesen, das ist schon eine Weile her. Es war auf jeden Fall ein Sprint, ein Prolog. Also das heißt, man ist da wirklich mit Laktat voll bis oben hin. Da kann man gar nicht so viel denken. Am Ende, da ist noch, glaube ich, dann sind ganz schön kaputt und fertig. Aber war doch ein cooles Gefühl, mal sehen, einfach so eine Standortbestimmung. Wo bin ich denn international da jetzt wirklich so in dieser Klasse der Weltbesten? Wo stehe ich da jetzt und wo muss ich noch hin?
Was gibt es denn so verschiedene? Es gibt ja verschiedene Arten. Du hast gerade den Sprint erwähnt, dann gibt es noch Staffel und so weiter und so fort. Was bist du am liebsten gelaufen? Was war dein Favorite?
Also ich bin eher so, habe meine Stärken so auf diesen kürzeren Distanzen gehabt, das ist so gerade Sprint oder 5 Kilometer, was dann auch so diese Staffeldistanz halt ist. Sondern also bei diesen längeren 10, 15 Kilometer musste ich schon erst so mir ein gewisses Level, eine gewisse Basis aneignen. Ich bin vom Grund her so ein eher so muskulärer Typ oder so, kann relativ gut Muskulatur aufbauen, die ist auch recht schnellkräftig. Genau, von daher bin ich da eher erstmal so auf diese kürzeren Distanzen daheim gewesen, jetzt im Weltcup, so mal in den ja, nationalen Vergleich war ich auf Distanz dann auch schon ziemlich gut, aber was man mit diesem Anschluss dann natürlich im Weltklasse-Niveau dann zu erreichen, dann brauchst du ja wirklich die Trainingsjahre dann natürlich auch über diese Ausdauerschiene. Genau, aber wenn man dann zumindest schon mal ein Steckenpferd hat, ist das schon mal ganz gut, da schon mal so ein Türöffner so mitzubringen.
Hattest du ein Vorbild in deiner Zeit, bis du in den Weltcup gekommen bist und dann vielleicht selber irgendwann zum Vorbild wurdest?
Ja, doch, man hat natürlich schon so seine Idole. Klar, als Kind hast du erstmal natürlich die vielleicht aus der Region sind. Das war jetzt hier Claudia Künzel, Viola Bauer, René Sommerfeld. Und ja, dann hat man natürlich schon auch so international, war natürlich da schon noch ein paar Koryphäen da in meinem Alter oder die so älter waren, was jetzt so für mich dann so diese ja, krassen Personen war wie Marit Björgen. Meine Therese Jörg ist am Ende so alt wie ich, ist aber ja auch schon sehr lange dabei. Also sind ja wirklich schon so ein paar Koryphäen, die jetzt auch immer noch so diese Rekordwerte immer noch ganz toll anführen, immer noch, na, waren halt da dabei und da ist dann ja schon, ja, sich an denen zu messen, das ist natürlich schon so das Höchste, was man einfach machen kann und ich habe das immer, also viele sagen ja dann, ach ja, ist vielleicht irgendwie eine blöde Zeit gewesen, weil so viele gute waren, aber ich habe es dann immer, ja, genossen, weil man kann sich halt wirklich mit den Besten dort also nicht nur der Zeit, sondern halt wahrscheinlich über Jahrzehnte irgendwie messen und dass man da halt mit dabei sein kann, das ist dann schon ein hohes Privileg und ich glaube, das ist auch für die eigenen Ansprüche, auch fürs Leben danach. Und man muss wirklich an 10% drehen, dass man da sukzessive näher kommt und ich glaube, das ist eine Grundeinstellung, die man da auch so fürs Leben mitnehmen kann.
Grundeinstellung zum Leben ist ein gutes Stichwort. Was hast du vielleicht sowas wie ein Credo gehabt oder immer noch im Sport, wenn es jetzt mal nicht lief, wenn du dich irgendwie vielleicht verletzt hast oder einfach einen schlechten Tag oder eine schlechte Saison hattest und dich dann daran halten konntest, hochziehen konntest, so es wird schon wieder besser kommen? Gibt es auch bessere Tage?
Also ich glaube, das gehört im Sport einfach dazu. Da geht es ja nie sukzessive nur berghoch. Und wenn es mal eine Erkältung ist, die dich da leistungstechnisch zurückwirft, aber auch natürlich andere Dinge, die einen da massiv manchmal Rückschläge bereiten, aber das ist auch eine Riesenchance, da irgendwie dran zu wachsen. Das weiß man natürlich oft in den ersten Momenten noch nicht, aber wenn man es da ein paar Mal irgendwie gemeistert hat, dann braucht man natürlich auch ein gutes Umfeld, die dich da drin wachsen lassen in solchen Situationen. Und dann kann man daraus schon auch stärker hervorgehen. Und der Frank Ulrich hat mal zu mir gesagt, Sieger zweifeln nicht und Zweifler siegen nicht. Und ich muss sagen, das stimmt schon. Das ist natürlich nicht zu jeder Tages- und Nachtzeit leicht umzusetzen, aber wenn man sich da immer mal wieder dran gesinnt und auch versucht, dann auch in negativen Situationen vielleicht das Positive zu sehen oder einfach zu sagen, hey, Scheitern ist auch normal, aber man kann das auch irgendwie in was Positives ummünzen. Hey, ich habe da eine Strategie, um dann wieder weiter nach vorne zu blicken. Aber ich glaube, das ist jetzt wirklich auch nicht nur für den Sport wichtig, sondern auch für jetzt.
Ja, für das Leben danach, nach dem Sport. Ja.
Genau.
Ja. Hattest du in dem Team, in dem du warst, in dem deutschen Team, jemanden, der dich am Anfang an die Hand genommen hat, so ein bisschen, also im übertragenen Sinne, der dir vielleicht auch ein bisschen geholfen hat, in das Team reinzukommen und dir vielleicht das ein oder andere dann auch am Anfang zu zeigen, so hier, das, so, so, wo du ganz frisch drin warst?
Ja, doch schon. Also da ist man natürlich so als junges Küken ja auch ganz froh, wenn einen da jemand mal so ein bisschen an die Hand nimmt. Und ja, da war ich ganz froh. Ich war dann mit der Steffi Böhler ja auch viel zusammen auf dem Zimmer und ja, dann später auch gemeinsam in der Trainingsgruppe in Ruhpolding nach meinem Wechsel vom Erzgebirge quasi in den Süden oder Südosten Bayerns. Das ist natürlich schon schön, wenn man da sich irgendwie, man ist ja 24/7 miteinander unterwegs. Das ist ja wie Familie und wenn man sich da auch gut versteht und ja auch so vieles Neues am Ende ist, obwohl es gar nicht so neu ist, wenn man es mal ein bisschen objektiv betrachtet, was man ja dann nicht kann. Und dann ist schon schön, wenn ein jemand da mal auch so ein bisschen so diese Anspannung am Ende auch nimmt und sagt, hey, das sind alles nur Menschen, der Tag dreht sich genauso, die Welt dreht sich genau in die gleiche Richtung weiter. Das ist dann schon gut.
Ja. Und hast du hast gerade gesagt, Partner, Partnerin, immer waren das immer die gleichen? Also habt ihr irgendwann gesagt, so, das bleibt jetzt so, egal wo wir hingehen? Also, dass ihr auch so da ein bisschen euch eingespielt habt, oder war das je nachdem nach Ort und Unterkunft so ein bisschen verschieden?
Ja, schon. Man hat natürlich auch mal irgendwie so Hütten, wo
Ja.
mehrere Leute da zusammen ist und mal da, ja, wir haben es eigentlich alle eigentlich meistens so ganz gut verstanden, muss ich sagen. So mal, aber mit seinen Buddies ist man dann schon meistens irgendwie zusammen, aber man ist ja auch manchmal krank und nicht dabei. Und von daher ist es schon auch, ist auch manchmal ganz gut, wenn man das mal wechselt, weil es hat ja jeder so andere Gewohnheiten, aber es kristallisieren sich dann schon meistens so diese Duos heraus, die so mal vom Schlafrhythmus ähnlich sind. Manche, die brauchen einfach mehr, manche brauchen weniger, manche sind Frühaufsteher, manche schlafen gerne mal aus, man hat ja dann auch Ruhetage, das muss ja schon auch irgendwie ganz gut passen, braucht auch Vertrauen, wenn jemand mal merkt, oh, jetzt kratzt es im Hals, dass man das auch gleich offen kommuniziert, dass man dann auch wirklich vielleicht sich aus der Situation nimmt, wenn man das muss schon passen, das ist jetzt nicht nur einfach mal, wir machen jetzt mal ein lustiges Mädelswochenende, sondern da hängt schon einfach viel dran.
Und hast du, wenn du jetzt zum Beispiel dran zurückdenkst, hattest du irgendwo eine ganz schwere Zeit, weil du dich schwer verletzt hast? Und wenn ja, wie ist das, wie hast du das dann gehandelt? Also was ist das, wie hat man das im Team dann gehandelt und du selber auch, um da wieder rauszukommen?
Ja, definitiv. Also da hat man schon nochmal Rückschläge oder mal auch so Phasen, wo man mal so sich richtig so mit Übertraining abgeschossen hat. Da ist man natürlich dann ja natürlich nicht so dabei an der Mannschaft, sondern da muss man natürlich so in seinem eigenen privaten Umfeld dann sich irgendwie wieder so erholen. Aber irgendwann ist ja der Einstieg dann auch wieder zurück und dann ist schon auch wichtig, dass das Team irgendwie funktioniert und dass man da wieder ja, Teil des Teams auch wieder wird und dass man so das eigene Selbstvertrauen eher so zurückerlangt, weil das ist ja doch mal, dass es so Phasen einfach gibt. Alleine überhaupt, wenn man sich mal überlegt, wie lange man das überhaupt macht und die 15 Jahre im Optimalfall, sag ich mal, wenn man lang dabei ist, da muss es ja immer irgendwann mal was geben. Ob das jetzt auch private Gründe sind, wo man sagt, das ist jetzt einfach von der Lebenssituation gerade nicht ganz einfach oder ja, Verletzungen, Krankheit. In der Saison läuft einfach nicht mental auch her nicht immer ganz einfach, sondern da ist schon gut, wenn man da ja drumherum Strukturen hat, die einen da auffangen und ja auch Mittel und Lösungen anbieten, um dann ja für sich selber auch so mal das zu verarbeiten und dann wieder nach vorn zu blicken.
Und dann ist man umso froher, wenn das Team funktioniert, wenn man nicht nur privat einen Rückzug hat, sondern auch im Team selber Leute hat, die einem da auffangen und ein bisschen ja, für einen da sind dann in den Momenten, ne?
Definitiv, die können sich ja auch dann meistens ganz gut in die Situation reinversetzen, wenn man jetzt, was gerade Verletzungen war, jetzt bei mir jetzt nie so das große Thema, aber Krankheiten, Verletzungen, vielleicht doch mal zu viel am Ruder gezogen im Training, dass man so im Übertraining war, so mal, das können ja schon viele nachempfinden oder viele haben ja da auch gesagt, ah, das war jetzt nicht Worst Case und hat ja immer schon immer so ein bisschen die Bedenken, auch so im Winter, hoffentlich werde ich nicht krank, etc. Da kann er sich einfach jemand, der das Gleiche macht, kann sich da einfach auch noch viel besser reindenken, wie jetzt Außenstehende. Und dann hast du natürlich auch nicht nur das Team der Athleten, sondern auch das Trainerteam. Die müssen natürlich schon Training das auch anpassen. Du hast das Ärzteteam, Physiotherapeuten. Die sind natürlich super wichtig im Team, dass man da auch ja Hilfe bekommt, gerade mit Verletzungen oder man hat eine OP und danach muss man physiotherapeutisch da auch und ärztetechnisch auch gut betreut sein, dass man überhaupt erstmal schnelle Termine kriegt, gute Kontakte kriegt. Das muss ja auch wirklich alles reibungslos verlaufen. Dann die Nachsorge danach. Also, dann ist es nicht nur das eine reine Team, was man so offensichtlich sieht,
Das
sondern auch die
Ganze.
Leute, die dahinter stehen.
Dann bist du 2016, was glaube ich, hast du den Wechsel vom Skilanglauf zum Biathlon gemacht?
Genau.
Warum? Wolltest du noch ein bisschen schießen dazu?
Ja, genau, nee, also ich fand das schon immer ganz spannend. Ich bin ja auch bei der Bundeswehr behördlich da angesiedelt und fand das da schon sehr interessant. Aber ich glaube, so diese Grundidee oder dieses Interesse für den Sport allgemein kam schon, wie gesagt, ich bin ja aus Bockau und meine Oma war mit dem Rico Groß, seiner Mama, zusammen in der Schule. Und von daher war ich schon immer auch Biathlon-Fan und Oberwiesenthal gab es ja Biathlon auch schon. Und ich habe schon immer gedacht, ah, das ist ja schon auf jeden Fall cool und will ich dann selber auch mal im Rahmen von so einem Bundeswehrlehrgang geschossen habe, da habe ich schon gedacht, das ist so eine ganz präzise Sportart, die gar nicht so zu so einer Ausdauer-Maximalbelastung eigentlich passt, aber durch dieses Konträre ist es natürlich super spannend und wenn man es halt selber sieht oder ich habe das natürlich auch geschaut im Fernsehen, warum Ruhpolding dann selber natürlich meinten mit beim Weltcup und das hat mich immer so mitgenommen, emotional, also ich fand es so spannend und einfach eine Sportart, die ihresgleichen da irgendwie sucht und dass die Möglichkeit da überhaupt besteht, auf so eine Idee kommen zu können. Ich war ja auch nicht die Erste, die es gemacht hat. Das ist halt selten, dass man jetzt so mal schnell eine Sportart wechseln kann.
Ja,
Also,
klar.
dass es überhaupt theoretisch möglich ist. Praktisch ist ja dann nochmal was anderes, ob man dann ein gewisses Schießtalent mitbringt, etc. Wie weit man dann noch das schafft, das ist ja immer der zweite Schritt. Aber das ist natürlich ein Privileg, dass man das so machen kann. Und ja, dann habe ich irgendwann kommt man dann mal so in das Alter, wo man denkt, gut, Leistungssport ist ja irgendwie endlich, ist doch nicht so unendlich. Wie lange mache ich das noch? Gerade als Frau mit Kinderwunsch, dann hat es ja eine gewisse Phase, wo das noch gehen kann. Und dann habe ich mir gedacht, es spukt jetzt so lange schon in deinen Kopf rum, dass du das machen wolltest, also jetzt oder nie. Und da kommt dann einfach der Tag, wo man dann sich selber sagt, so jetzt packe ich es an und da ist man sich sicher, dass man das dann machen will und da gibt es kein Zurück mehr. Also bei mich gab es, wie gesagt, auch nicht die Option, wieder so zurückzuwechseln, wenn es nicht funktioniert, sondern entweder
Ganz oder
das
gar
oder
nicht.
das.
Ganz oder gar nicht sozusagen.
Genau.
Und wie ist das dann, also wie hast du das dann gemacht? Also musstest du erstmal Trainer überzeugen, musstest du Probeläufe machen, musstest du schießen lernen, musstest du vielleicht auch bei der FIS oder so, bei Verbänden diesen Wechsel ankündigen oder Anträge stellen? Wie muss man sich das so einen Wechsel dann vorstellen?
Ja, ich habe grundsätzlich erstmal natürlich mal beim Biathlon, also mal bei dem sportlichen Leiter damals angefragt, ob er sich das vorstellen könnte. Ich habe selber auch so zum Gerald Hönig, der damals Bundestrainer der Damen war, eh immer einen ganz guten Draht gehabt, weil sein Sohn war wiederum mein Techniker im Langlauf. Von daher war der Weg oder die Verbindung da irgendwie eine ganz kurze. Und ja, da hat man natürlich dann schon immer ein bisschen geliebäugelt. Und 2012 hat ja das Schiebeband schon mal auch eingeladen, die Langläuferinnen, damals so die Magdalena Neuner aufgehört hat, wir sollen das mal probieren. Und wer Lust hat, kann das auch machen, den Wechsel. Und von daher war ja diese Transparenz war mir schon irgendwie klar, dass das also jetzt, dass sie da einen hoffentlich nicht so Stein in den Weg legen, weil ja, dann ist ein Sportart, das kann man selber auch nicht im Alleingang machen, so ein Wechsel. Da brauchen wir einfach Leute, die sich im Schießen auskennen und das Know-how ist ja definitiv in Deutschland da und dann auch noch, ja, sind wir waffentechnisch mit dem Sandro Prieslinger in Oberhof, sind wir, da weiß man ja, dass man da wirklich, ja, on point irgendwie Weltklasse um sich herum hat und von daher, genau, habe ich da mal angerufen, gefragt und das war dann auch aus deren Sicht kein Problem. Dann muss man es natürlich so mal den Langlauftrainern sagen. Das ist natürlich dann auch nicht eine leichte Entscheidung. Und ja, man war ja auch Leistungsträgerin damit im Langlauf. Dann sagt dann natürlich keiner Juhu. Aber
Ja.
ich meine, am Ende ist es dann eine eigene Entscheidung. Und wie gesagt, ich bin ja auch nicht die Erste, die das gemacht hat. Ja, und dann muss man natürlich solche ja, rechtlichen Dinge machen, dass man so eine Waffenbesitzkarte, Waffenprüfung, dass man überhaupt erstmal so mit Waffenhandling umgehen kann. Also da war ich schon ganz froh, dass ich da über die Bundeswehr so ein bisschen gut gebrieft war, weil man hat einfach auch eine Waffe in der Hand. Und ich meine, da muss man schon halt auch eine gewisse, ja, wie sagt man es, ja,
Sensibilität
Wert
vielleicht
nehmen.
so, ja.
Ja, also das ist ja schon wirklich was, was jetzt nicht so das klassische Sportgerät am Ende ist. Genau, und da muss man sich natürlich gemeinsam mit den Trainern irgendwie einen Plan machen. Wo starte ich jetzt? Macht natürlich erstmal Sinn im Einzeltraining. Wer hat da überhaupt diese Kapazität? Wer hat die Zeit? Wer hat da genauso viel Bock wie man selber? Also das ist auch wichtig. Das Feuer, was man selber hat, das brauchst du auch von den Leuten, die da mit dir arbeiten. Und da habe ich wirklich mit dem Gerald dann wirklich wochenlang in Oberhof da fast immer alleine trainiert. Wir waren stundenlang im Schießkanal, also ich habe dort halt gewohnt. Aber das war schön zu sehen, weil er hatte da genauso viel Lust drauf und ich bin ihm da unglaublich dankbar, dass er da so viel ist. Wir haben im ganzen April durchgemacht. Das war ja auch seine Spy-Fight da im Winter. Also das ist ja dann schon auch nochmal ein Schritt. Die sind ja auch kaputt, die Trainer nach dem Winter. Und wenn man sich dann halt da jeden Tag mit hinstellt, da muss man schon auch Lust haben, so mal der Person da auf dem Weg zu helfen. Genau, und dann kommt es natürlich, wo komme ich her? War ja eh schon Ruhpolding, wie kann ich mich da auch so sukzessive in eine Trainingsgruppe eingliedern? Da waren ja auch damals schon sehr, sehr viele gute Mädels mit am Start. Da war ja auch schon die Franzi Preuß mit dabei. Also da will man ja auch jetzt niemand aufhalten im Training. Ich war ja dann auch im Alter so, wo ich das ja wusste. Wenn ich jetzt hier mit dabei bin und die laufen jetzt schon alle Weltcup, dann kann ich ja auch nicht bremsen. Da geht das schon los beim Anschießen. Wie schnell kann ich aufmunitionieren? Wie schnell kommen meine Schüsse dort raus? Wenn ich da Massenstarttraining mache mit den gemeinsamen Gruppentraining, die müssen ja auch mal vielleicht auf mich warten, aber das will man ja natürlich nicht, man will ja nicht aufhalten. Und genau, da muss man halt auch sehen, was macht dann für einen selber am meisten Sinn, wann in der Gruppe, wann wieder zurück in das Einzeltraining und das dann sukzessive einfach steigern. Ja, ist schon dann so ein komplexer Prozess und man hat ja auch nicht so viel Zeit. Also ich habe im April gewechselt und Ende November oder Mitte November geht dann halt die Saison wieder los. Also es sind einfach nur ein paar Monate.
Ja,
Also
so nicht mal ein
das,
ganzes Jahr.
genau, das muss schon dann einfach laufen. Und das ist aber ganz gut, wenn man das weiß, dann machst du einfach auch, du musst zeiteffektiv handeln, du musst halt bewusste Entscheidungen treffen und da kann man dann relativ schnell ein recht hohes Level erreichen.
Und wie hat sich das dann beim ersten Biathlonrennen angefühlt, dass du jetzt plötzlich auch eine quasi eine Waffe auf dem Rücken trägst und dann wusstest, okay, jetzt muss ich dann liegend und stehend schießen und ich hoffe, hoffentlich funktioniert das alles, was wir im April so intensiv geübt haben.
Ja, das ist dann schon spannend. Also, ich meine, klar, die Scheiben abräumen, aber auch so natürlich die Waffe erstmal mitschleppen. Das sind einfach 304 Kilo. Ich meine, das merkst du beim Laufen einfach schon, dass du da ein bisschen andere Positionen natürlich auch hast, von der Lauftechnik. Und für mich war es dann einfach erstmal, okay, jetzt ist der Wettkampf, da ist dann liegend, liegend, stehend, stehend. Bei dem Wettkampf liegend, stehend im Wechsel. Dass ich halt wirklich von der Reihenfolge das alles richtig mache. Dann denken wir, gut, okay, hast du vielleicht 3 Strafrunden geschossen oder vielleicht auch mal 4. Aber dann ist auch wieder so, dann bist du in der Strafrunde drin und dann merkst du erstmal, ich drehe die ganze Zeit mich im Kreis. Und wenn du einmal aufhörst mitzuzählen, dann denkst du, habe ich jetzt schon 2 gelaufen oder bin ich schon 3 gelaufen? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Man ist ja in diesem Wettkampfstress irgendwie drin und das ist dann wirklich ein Teil, oh, also da musste ich dann erstmal, dass man überhaupt so diese Banalitäten des Wettkampfs so sukzessive Step by Step so abspulen kann, das war schon die größte Herausforderung, dass man die Nachladerpatronen einsetzt, dass die Magazine nochmal voll gemacht werden nach dem letzten Anschießen. Also man kann ja, es gibt ja wirklich eine Krux an Dingen, wo was man vergessen kann, was man falsch machen kann, wo der sagt, dann kann ich eigentlich fast, wenn ich das im Wettkampf merke, da ist eigentlich der Tag gelaufen, ne?
Ist dir sowas dann auch dann mal passiert? Irgendwas, eins von diesen Dingen? Du bist zu viel oder zu viel oder zu lang, zu kurze, zu wenige Strafungen gelaufen oder war es stehen, obwohl es liegend war oder irgendwas von dem, was du gesagt hast?
Ne, die Strafrunde. Strafrunde ist
Oh,
mal passiert.
okay.
Zum Glück, also die Schießreihenfolge, das jetzt nicht. Also Crossfire sagt mir auch, dass ich quasi auf Stand 3 stehe und auf Stand 4 schieße. Das ist mir nicht passiert, aber einmal fast. Und zwar beim Olympiarennen in der Staffel. Da war es
Oh.
so windig.
Oh ja.
Da muss man mal dann zwischendurch die Augen, da machen manchmal so einen kleinen Cut, Augen zu. Ich habe da bestimmt 20 Sekunden Stehphase gehabt, bevor ich losschießen konnte. Und dann habe ich eine Scheibe angesehen, die vor mir plötzlich weit wurde. Und ich so, okay, wo bin ich jetzt eigentlich? Denn weil man ist ja dann auch sehr eingeschränkt hinter diesen Dioptern, weil ja diese Blenden auch dran. Also das heißt, man sieht ja wirklich, man sieht ja die Zahlen auch von der Schießstandreihenfolge nicht. Sondern man muss ja wirklich in dem Anschlag, wo man sonst passt es ja normalerweise, aber wenn du Wind hast, hast du ja viel auch Bewegung auf dem Oberkörper und das ist ja ganz wenig, was es braucht, um auf der nächsten Scheibe zu sein, durch einen Strahlendraht. Ne? Dann ist ja wirklich eigentlich ja nur ein paar Zentimeter daneben. Ja, dann war ich tatsächlich auf der Scheibe von Hanna Öberg neben mir, was
Ups.
sie bis sie eher geschaffen hat. Deswegen ist es zum Glück nicht passiert, aber wie gesagt, man ist da. Ja, das kann alles eintreten. Und das ist auch egal eigentlich, ob du 2, 3 Jahre das erst machst oder 5 Jahre, das kann immer passieren.
Kann immer passieren, plötzlich auch gerade wenn es eben, wie du gesagt, man diesen sportlichen Druck auch spürt, ob es jetzt Olympia oder Weltmeisterschaften sind, ist ja nochmal was anderes als der in Anführungszeichen normale Weltcup. Und dann, wenn dann die Wetterbedingungen noch anders sind, was war so das kälteste Rennen, was du gelaufen bist? Wie
Oh
kalt war es
Gott.
da?
Ich glaube, das war. Also ich weiß jetzt nicht, wo es noch kälter war, Pyeongchang und Peking, also beides mal Olympia. Also Peking war schon brutal, da war halt noch mehr Wind am Ende auch. Wir kannten ja die Strecke auch vorher gar nicht. Wir waren ja nicht vorher dort, war ja Corona alles vorher. Sonst haben wir ja eigentlich immer mal so einen vorolympischen Weltcup oder man ist jetzt sogar wie in Andolz an Strecken, wo man eigentlich jedes Jahr unterwegs ist. Und das war ja in Peking gar nicht. Also das ist ja dann nochmal eine andere Herausforderung, wenn ich noch nie an dem Ort war. Ich kann nur durch Erzählungen mich darauf vorbereiten, wie ist das Streckenprofil, wie sind die Windgegebenheiten, wie sind die Temperaturen und die waren ja wirklich minus 20 plus Wind, also es war ja wirklich richtig, richtig kalt, was ziehe ich da überhaupt an? Ich brauche ja auch die Hände warm,
Ja.
was dann doch mal noch egal war, ob ich jetzt meinen Zeigefinger jetzt auf einen Millimeter genau bewegen konnte, aber im Biathlon ist es ja essentiell, das Schießen. Von daher habe ich, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele Arten von Handschuhen, Wärmepads, Windstopperkleidung mir, ich habe mich durchs ganze Netz durchbestellt, dass man für das gerüstet ist. Und ich glaube, dann Peking war tatsächlich das Kälteste, was ich je gemacht habe. Aber zum Glück bin ich da nicht ganz so anfällig. Also da habe ich selbst sogar, stimmt, es muss Peking gewesen sein, weil ich habe selbst mir mal ein Tape ins Gesicht gemacht und das habe ich eigentlich nie gemacht.
Das war die große Ausnahme. Das musste da musste es sein. Ja. Ja.
Definitiv.
Ja. Und dann, du bist ja, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, in Peking habt ihr in der Staffel eine Medaille geholt und du bist auch im Einzel zu Gold gelaufen, oder? Richtig.
Genau, genau.
Herzliche Gratulation nachhinein nochmal.
Danke.
Ich bin jetzt bald froh, dass ich das richtig im Kopf hatte. War das auch eins der Rennen, wo es so kalt war, wo du dann Gold geholt hast, oder war das ein anderes? Ein anderes Rennen, dann war das nur in der Staffel oder.
Da war es zumindest nicht ganz so windig, aber nicht, dass es trotzdem kalt. Das war die ganze Zeit eigentlich ziemlich kalt dort, also unter minus 10 war es gewesen. Genau, es war noch nicht ganz so windig bei dem Einzel, das war ganz gut. Und in der Staffel war es, glaube ich, auch okay. In der Mixstaffel war es, glaube ich, ganz am Anfang sehr, sehr frisch. Und im Verfolger war es auch, da kam noch ein bisschen so ein Neuschnee dazu, das hat noch richtig schön stumpf gemacht, aber auch an die Trainingstage zum Teil. Also man ist da wirklich mit so einer dünnen Daunenjacke gelaufen, was ja eigentlich so ein bisschen nicht so performancemäßig ist, aber man muss auch sehen, dass man halt sich warm hält. Regeneration hängt da auch dran zwischen die Wettkämpfe. Wenn du da immer frierst, dann zwischendurch, da geht so viel Energie flöten, das kannst du ja gar nicht eigentlich wieder auffüllen.
Geht man dann nach so einem Rennen in die Sauna oder wie wärmt man sich da auf? Also, oder setzt man sich an den Kamin oder geht man mit den allerletzten Kraftreserven, die man noch joggen oder was macht man dann?
Ja, man macht schon so ein bisschen so ein Auswärmprogramm, sage ich mal, aber gerade bei Olympia, wenn man dann auch noch gut war, da ist ja der Rattenschwanz an Mixzone, Interviews etc. Also ich meine, umziehen ist schon dann, dass man das ist immer gewährleistet, dass man das ziemlich schnell kann. Aber ich hatte ja Start Nummer 8, von daher hatte ich ja einen relativ langen Zeitraum auch nach den Rennen, wo ich da wirklich ganz gemütlich mich umziehen konnte und ja nicht wusste, wozu es jetzt am Ende reicht. Also dass es jetzt gut war, war schon klar, aber wie gut. Genau, und dann, ja, tatsächlich, da habe ich Auslaufen gar nicht geschafft. Also dann ist eher so, dass man dann natürlich auch Dopingkontrolle im Anschluss an ganze Presseinterviews halt dann noch macht. Und Ja, dann hockt man sich nochmal ja, drin, eher so aufs Rad. Also dann, wenn es so ganz kalt ist, hat man schon versucht, dass man halt möglichst schnell irgendwie reinkommt und jedenfalls drinnen aufs Ergometer. Das habe ich zwar nicht so gern gemacht, weil das ja schon irgendwie eine ganz andere Bewegung ist und so ein Oberkörper ja auch so passiv da drauf sitzt, aber da muss man schon sehen, dass diese Draußenzeit, die man ja sonst gern mal ein bisschen länger macht, halt eher ein bisschen kürzer macht.
Ja, und dass man dann mal mehr drin ist, da wo es warm ist, tendenziell, wo der Körper sich dann auch aufwärmen kann, auch wenn er nicht gerade in Bewegung ist. So ein
Aber
bisschen.
Sauna hat man halt meistens in der Wellnessbereich warm, Olympischen Dorf leider nicht vorhanden ist.
Ja, das wäre natürlich dann vielleicht noch entspannter gewesen in so einer Wärme, in einer Sauna, ja.
Also das muss man halt dann auch, wenn man das schon macht, regelmäßig machen, weil sonst weißt du ja nicht, wie
Ja.
der Körper dann reagiert. Das ist dann natürlich schon eine heftige, ja, Temperaturunterschied. Da kannst du natürlich auch mal ein bisschen krank werden, gerade auch nach dem Wettkampf, so Open-Window-Effekt. Da muss man, glaube ich, schon ein bisschen aufpassen, aber klar, zumindest rein in normale Temperaturen.
Ja. Du bist Olympiasiegerin, du bist Weltmeisterin, beides im Biathlon, wenn ich nicht ganz falsch liege. Was war für dich der schönere Triumph und warum? Kannst du das klassifizieren oder ist das schwierig, weil beides so schön war und weil beides so viel wert ist für dich?
Ja, das ist eine gute Frage. Die wurde ich auch schon mehrfach gefragt und das ist ganz schwierig zu beantworten, weil es hat so jeder Erfolg seine Geschichte auch dahinter und wie man dorthin gekommen ist. Und klar, Olympia ist natürlich für mich so das größte Highlight, was man so im Sport einfach so erleben kann. Das hat einfach so viel Geschichte, Tradition und ist halt einfach nur alle 4 Jahre und da halt am Punkt X voll da zu sein. Ich meine, das ist schon dann wirklich was. Da muss man einfach die Allerbeste sein an dem Tage. Nicht, dass man immer Vierte, Fünfte eine Weile sein kann und ist dann trotzdem irgendwie mit dabei insgesamt, sondern du musst halt wirklich, da wird halt nach Medaillen auch abgerechnet und natürlich nochmal den Step ganz nach oben, das ist dann nochmal was anderes. Von daher ist es natürlich, sind das so Kindheitsträume. Also ich erinnere mich noch dran, wie ich im Internat selber Olympia geschaut habe und das ist dann wirklich schon am Anfang so ein schöner Traum, bisschen unrealistisch noch, und dass das selber so eintritt, das ist dann schon absolut verrückt. Und so mal die WM, also war ja 2019, wo ich schon mal Weltmeisterin geworden bin in Östersund. Das war ja dann nur 3 Jahre nach oder 2,5 Jahre, nachdem ich gewechselt bin. Das war natürlich schon mal eine extrem coole Erfahrung, weil ich hatte bis dato klar die olympische Medaille aus dem Langlauf, aber keine WM-Medaille. Und das im Biathlon so alleine zu schaffen, das war natürlich auch Bestätigung der Entscheidung des Wechsels, der Arbeit, die man bis dorthin reingesteckt hat. Aber bis dorthin war ja nur so viel positiv, lernen, neu dazulernen, wachsen an den Herausforderungen. Das war dann halt so die Geschichte dahinter. Und mal bei dieser letzten WM in Oberhof, nochmal Heim-WM nach Corona wieder endlich mal Full House. Mir war klar, es wird meine letzte werden. Dann natürlich mit Olympia Gold im Gepäck hat man natürlich auch so sich selber auch von außen die Erwartungen natürlich ein bisschen hochgeschraubt, also von außen und von innen, von sich selber. Aber es ist natürlich emotional nochmal was ganz anderes gewesen, dann mit den ganzen deutschen Fans, mit Familie, Freunde an der Strecke, die letzte WM. Und sag mal, ich komme ja auch eher von diesen kurzen Distanzen und dann natürlich im Sprint. Da habe ich halt schon, wo ich gewechselt bin, irgendwann mal vorhin geträumt, dass ich im Sprint wirklich tatsächlich mal bei so einem Groß-Event einfach mal 0-0 schieße. Und dann noch Laufbestzeit dazu. Also es war einfach so ein Tag, da hätte nicht besser sein können. Also mit 0-0 und Laufbestzeit und da nochmal ganz oben zu stehen. Und ja, dann noch mit so mit der richtigen musikalischen Bekleidung, sag ich mal, wo ist ja dann schon so Schlagerpimpel, von daher da gut aufgehoben. Und mit dem Zug hat keine Bremse. Das hat sich dann natürlich
Gut
ja mehr
gepasst.
manifestiert in meinem Kopf. Und das war natürlich auch nur von der Stimmung drumherum einfach super. Und ja, so dann halt so ein aufzuhören und einen Haken dran zu machen, das ist natürlich das Beste, obwohl es natürlich in dem Moment, ich hatte es letztens erst, es macht ja dann richtig Spaß, wenn man dann weiß, man ist richtig handlungsfähig, man kann irgendwie in jedem Rennen gewinnen und klar muss alles dann immer passen, aber man hat mal ziemlich viel Handwerkzeug, so viel, dass es immer passt. Und, aber das ist halt dann diese Kunst, dass man dann halt auch sagt, hey, es ist an einem schönen Moment, wo man das halt auch sein lässt, weil so ein bisschen Demut muss da dabei sein. Weil wenn dann irgendwann das überziehst und du hängst dann deinen eigenen Erwartungen hinterher, den Moment muss man halt schon also abpassen. Und von daher war das einfach so eine runde Geschichte dann am Ende. Aber natürlich nochmal, ja, krass emotional. Also Oberhof habe ich auch so die ersten internationalen Rennen bei der Tour de Ski da gemacht. Also für mich ist da Oberhof ist natürlich sehr nah an zu Hause auch dran. Ist schon schwere Strecke, also das ist schon ein bisschen so, ja, Königsdisziplinenort, wo man da halt wirklich richtig was drauf haben muss. Also da gibt es halt keine Zufälle.
Ja. Und du wusstest vor deinem letzten Rennen, dass das dein letztes Rennen sein wird. Das hast
Genau.
du vorentschieden. Wie hat sich dann der Start und am Schluss das Ziel angefühlt, als du gewusst hast, so jetzt bin ich meinem letzten Rennen und jetzt ist vorbei. Jetzt, wo die Ziellinie kam, zack, jetzt weiß ich, jetzt ist vorbei. War das eine Erlösung für dich? Oder war es für dich eher so, ach schade, eigentlich würde ich noch gerne weitermachen wollen, aber wie du gesagt hast, irgendwann muss man den richtigen Moment erwischen vielleicht.
Ja, also für mich war, also nach Olympia, also mir war ja schon vor Olympia klar, ich mache noch Olympia und die Heim-WM. Das ist ja durch den Kalender schon relativ lange klar, wo die Weltcuporte sind. Und wenn man dann mal tatsächlich das kapiert hat, dass es eine endliche Sache ist, dann überlegt man sich ja dann schon, was wäre jetzt irgendwie für einen selber emotional nochmal oder was muss ich immer rund anfühlen, habe ich gesagt. Und für mich war, so mal mit dieser 23er Saison Oberhof WM und dann nochmal der letzten Weltcup in Oslo, wo ich ja auch so mein erstes Telefonat zum Wechsel, meine erste Langlauf-WM hatte. Oslo an für sich der Ort, Wintersport, Königsort Nummer 1, da halt das letzte Rennen laufen, das war wie gegeben für mich vom IBU-Kalender und von daher war klar, ey, das ist es so. Und dann ist mir ja aber am Saisonende, sind wir Ende März ist schon auch relativ platt. Deswegen, ich war, also man ist ja dann schon immer froh, wenn es dann irgendwie auch rum ist. Aber wenn man halt weiß, es ist halt wirklich so das letzte Mal, dann ist man immer so ein bisschen im Zwiespalt so, ich bin eigentlich schon jetzt kaputt, aber eigentlich will ich auch nochmal richtig Gas geben. Und für mich war auch klar, bei mir gibt es nicht nur so eine Feierrunde auf der letzten Runde, sondern ich hab immer gesagt, hoffentlich gibt es nochmal so einen richtig harten Zielsprint, dass man wirklich bis zum letzten Zentimeter nochmal so alles raushauen muss. Und das war tatsächlich dann auch so. Gut,
Super.
dann gab es dann schon die Sektdusche im Ziel, aber es hat sich schon strange angefühlt. Da kann man sich ja noch gar nicht vorstellen, dass das jetzt wirklich vorbei ist. Weil danach ist ja April, da machst du so und so nicht viel. So richtig checken tust du es erst, wenn das Jahr drauf wieder losgeht und man selber halt nicht am Start steht.
Muss man da auch seinem Körper auch so ein bisschen sagen, hey, wir müssen jetzt nicht mehr dann und dann ready sein und wir müssen jetzt nicht mehr unbedingt so und so oft trainieren und so weiter, weil der Körper vielleicht das wie in sich eingespeichert hat, so ab Monat X weiß er, okay, jetzt müssen wir wieder Vollgas geben für die nächste Saison, kann ich mir vorstellen, als Laie.
Ja, doch, man muss sich da schon irgendwie erstmal so ein bisschen runterfahren, auch so vom Gedankengut.
Auch
Also, ich habe
mental.
schon versucht, immer noch natürlich viel zu machen. Mir macht ja auch Bewegung total Spaß und mir hat ja auch bis zum letzten Moment auch Spaß gemacht. Und ich mache nach wie vor, klar, jetzt kamen zwei Schwangerschaften, da muss man natürlich schon mal ein bisschen runterschrauben oder anpassen. Jetzt, ja, dann doch mal ein Intervall auch mit, nochmal hinten im Biathlon-Zentrum, mal jetzt mit den Mädels so. Das macht mir nach wie vor ja auch total Spaß, aber. Ich weiß halt auch, es ist halt nicht nur, ach, heute scheint die Sonne, ich gehe mal auf den Berg und mache meine Einheit, sondern wer A sagt, muss auch B sagen. Und wenn man halt das macht, dann muss man es halt in dieser vollen Konsequenz machen. Und da ist halt auch mal, das sind auch dann Tage dabei, wo es dann schon mal auch schwerfällt oder wo auch so gerade im Winter, wo mal so Situationen kommen, das hat jetzt mit Training nichts zu tun, aber da muss man halt einfach irgendwie da durch und das halt überstehen. Und so mal, das ist dann schon so, wo ich sage, der nicht mehr so immer die ganze Zeit diesen Druck zu spüren, obwohl man dann natürlich durch die Erfahrung irgendwann das gut handeln kann, ist man dann schon auch teilweise froh, dass man das jetzt nicht mehr machen muss, aber ist es trotzdem prozentual mehr, dass ich sage, hey, es war richtig cool. Ich habe trotzdem immer noch täglich eigentlich Bock, was zu machen und ich werde auch mal wieder Bock zum Schießen und vielleicht auch mal Bock, irgendwie einen Wettkampf zu machen, jetzt vielleicht nicht, also man schießt mit Schießen macht dann, glaube ich, nicht so viel Spaß, und was es eigentlich das ganze Jahr nicht macht, dann ist das eher so spaßbefreiter, mal ein Langlaufwettkampf oder mal so ein Trailrun oder irgendwas. Aber so mal, es hat schon nur, also entweder 100% Konsequenz Leistungssport und so mal, das ist jetzt mit zwei Kindern ja sowieso schwierig oder es muss einfach auch immer ein Ende geben. Das Leben geht auch anders weiter und ist auch schön, aber nichtsdestotrotz, ja, es hat einfach bis zum letzten Tag Spaß gemacht. Und deswegen bin ich auch froh, dass man da noch so einen inneren Antrieb hat, was so zu machen. Und ich sage, oh, ich war jetzt irgendwie nie wieder Skirollern seitdem. So, das bin ich einfach nicht. Und ja, macht einfach nach wie vor Spaß und bin auch gern mal mit hinten oder bin ja jetzt auch so mal mit CDS, mit der Expertenrolle da immer mal aus einer anderen Perspektive im Weltcup mit dabei. Freue mich jetzt aber auch, dass es losgeht. Genau, aber dass man mir jetzt nicht immer jeden Tag oder man hat ja auch jedes Wochenende 3 Wettkämpfe, das ist, also ich hätte schon mal Lust, eins machen, aber so ein am Wochenende, aber geht
Lust und
natürlich ja nicht,
Hirn.
wenn es immer, dann müssen wir halt Vollgas, ne? Aber das zerrt schon dann natürlich auch so am Körper und an allem. Und deswegen, ja, ist einfach auch irgendwann mal der Zeitpunkt da, der, wie die Ski mehr oder weniger an den Nagel zu hängen, aber ja, nur dann auszupacken, wenn man halt wirklich richtig Lust hat.
Bist du denn jetzt in dieser Saison dann zum ersten Mal Experte im ZDF oder bist du da schon länger ge oder warst du da schon länger? Ist ja länger
Die
genug.
zweite Saison ist das
Zweite.
jetzt genau.
Und wie ist das für dich, wenn du als Expertin quasi jetzt von außen, und ich glaube jetzt, ich nehme jetzt mal an, in erster Linie die deutschen Fahrerinnen und Fahrer, Athletinnen und Athleten bewerten oder beobachtest, ist das für dich schwierig, weil du dich noch in die Rolle der Athletin so ein bisschen versetzen kannst oder tust, aber ganz unbewusst, oder sagst du, ey, das ist eigentlich gemütlich, weil ich habe keinen Leistungsdruck mehr und ich kann andere bewerten, beziehungsweise ganz entspannt sagen, ja, das war jetzt vielleicht nicht so gut oder so und so, ohne dass ich das jetzt abkriege.
Ja, also körperlich gemütlicher ist es
Ja,
definitiv.
das kann ich mir
Die
vorstellen, ja.
Schwierigkeit ist halt wirklich, also früher als Sportler habe ich ja immer über mich selber geredet und das hat ja immer 100% gestimmt, weil wenn ich was über mich selber sage, dann ist es ja das, was ich in dem Moment auch denke. Und das ist jetzt so diese Herausforderung. Und ich bin ja auch noch mal sehr nah an diesem Athletensein dran, dass man da halt irgendwie die Perspektive trotzdem nicht verliert. Wie fühlen die sich? Aber ich spreche natürlich über andere Menschen. Und also mal, das ist immer, man kann ja nicht in die reingucken. Man kann natürlich seine eigenen Erfahrungen mit einbringen. Man kann Situationen vielleicht ein bisschen besser bewerten, wie jetzt in Normalo. Aber am Ende ist es ja trotzdem aus jemand anderer seiner Perspektive. Und das macht, also ich habe das selber ja früher, wenn halt über einen gesprochen wird, dann denkt man ja manchmal, ah ja, die hat ja eigentlich keine Ahnung, nicht weiß. Weil manchmal weiß man ja auch nicht, was jetzt am Abend vorher passiert ist oder so. Das, den Einblick habe ich ja jetzt dann jetzt auch nicht unbedingt, aber klar, sportlich kann man natürlich schon sehen, wie sind die jetzt drauf oder warum ist jetzt vielleicht was passiert in so klassischen Situationen. Ich meine, wenn man selber Athlet war, ja, besser einschätzen wie, also, wie ja, so mal normale Sportbegeisterte kann man das auf jeden Fall oder kann vielleicht auch mal irgendwie in Perspektiven in Aussicht diesen Höhentraining oder wie funktioniert überhaupt Biathlon, wie funktioniert Training. Aus meiner Perspektive natürlich, aber was halt bei mir auch funktioniert und wo sieht man da vielleicht Parallelen? Man beobachtet natürlich auch die Sportler, was im Sommer so abgeht, ist ja durch Social Media zum Glück auch immer sehr transparent. Da kann man sich schon eine Meinung bilden, ist aber ja natürlich spiegelt auch nicht 24/7. Also das ist natürlich, da muss man mal sehen, dass man da halt auch so einen guten Mittelweg findet. Man ist natürlich auch noch nah an der Mannschaft dran, dann ist man natürlich auch so, man kann natürlich auch nicht alles dann sagen, will man auch nicht, weil das hätte ich selber auch nicht gewollt früher. Und da muss man dann immer schon eine ganz gute Balance und eine gute Waage finden.
Hattest du denn schon mal die Situation, dass der Sportreporter, die Sportreporterin dich etwas da gefragt hat, wo du dann dachtest oder sagen musst, ja, das kann ich jetzt und möchte ich nicht näher darauf eingehen, weil ich auch nahe dran bin an den beteiligten Athleten oder so?
Ach, ne, was heißt Fragen? Ja.
Oder darauf thematisieren oder irgendwie so, wo du dann.
Ich meine, es kommen schon mal so also offene Fragen, aber ich sage dann eigentlich nicht, ja, ich bin da zu nah dran. Ich weiß eigentlich, ich darf nur nicht sagen. Ich sage dann eigentlich gar nichts.
Dann, genau, das
Weil
sagt man
dann kann auch
natürlich
keiner
nicht.
bohren.
Ja, dann sagt man natürlich nichts und dann weiß der andere,
Ja.
ah, okay, alles klar, gut, nächstes Thema. Kannst du dir denn vorstellen, irgendwann in Zukunft auch zu dem Biathlon oder Langlaufsport zurückzukehren im Bereich als Trainerin oder Koordinatorin oder sonst in irgendeiner Art und Weise?
Also ich muss sagen, mir macht schon so dieses Thema Biathlon nach wie vor auch total Spaß. Ich habe jetzt auch, ja, man kennt ja auch mal so ein paar jüngere Athleten, die dann mal fragen und da bin ich halt schon immer voll motiviert, da auch weiterzuhelfen oder nicht nur meine Perspektive zu sagen, sondern halt auch anzuregen, ein also eigenständiger Sportler zu werden. Das ist ja das. Das ist ja jeder Körper anders und man muss halt rausfinden, wie funktioniert mein Körper am besten. Und da kann ich irgendwie, ja, da bin ich, war ich so in so ein, auch einen Schritt so mal anders unterwegs, wie jetzt so dieses klassische Trainerteilen, sondern wirklich für sich selber auch das herauszufinden. Und das macht mir total viel Spaß. Klar, mit zwei Kindern, Familie war natürlich jetzt erstmal an erst oder ist sowieso immer an erster Stelle, aber war jetzt für die, ist auch zeitlich jetzt gerade mit zwei so kleinen Kids natürlich krass. Und wenn man das halt machen will, dann gibt es halt auch nur alles oder nichts, ne? Aber man kann ja trotzdem auch mal hier im Nachwuchs mit dabei sein. Es wird ja dann auch, denke ich, ab nächstes Jahr dann auch vielleicht ein bisschen leichter mit den Kindern, wenn die dann ein bisschen größer sind, da was weitergegeben hat. Das wäre schade, wenn man das jetzt eigentlich nicht macht, weil es gibt ja nicht so viele, die Biathlon grundsätzlich machen. Man braucht immer genug Leute, die da mit Kindern und mit Nachwuchs da was machen. Vor allen Dingen, wenn man selber Kinder hat, ändert sich auch nochmal voll die Perspektive, die man ja sonst, da war man ja immer so in seinem Ding drin. Und jetzt sieht man mal, wie wichtig das ist, Kindern eigentlich so an die Bewegung ranzuziehen. Ob das jetzt ein Biathlon ist oder Langlauf oder ob die jetzt hier noch Polding Eishockey spielen, das spielt ja erstmal keine Rolle. Aber das könnte ich mir schon vorstellen, da punktuell so zu unterstützen. Und sonst, ich bin ja grundsätzlich eigentlich ziemlich offen für alles. Ich habe ja jetzt schon natürlich so jetzt nicht diesen klassischen Job, bin da natürlich punktuell immer mal da und dort unterwegs, aber habe natürlich trotzdem auch eine gewisse Flexibilität. Und ja, wenn da jetzt jemand irgendwie eine coole Idee hat oder was fragen würde, wo man da unterstützen kann, jederzeit gerne, genau.
Sehr, sehr cool. Das klingt sehr, sehr, ja, ambitioniert, aber auch klar, was man so, was du dir so vorstellen kannst und möchtest. Und ich wünsche dir auf jeden Fall beruflich und privat alles, alles Gute und
Danke.
bedanke mich, dass du hier da bei Sportspawn mit dabei warst. Hat mich sehr gefreut, war mir auch eine Ehre, mit einer ehemaligen Biathletin, Olympiasiegerin, Weltmeisterin hier die Podcast-Folge aufzunehmen. Danke, dass du hier warst und für deine Zeit, Dennis.
Danke auch.
Wer die größten Stars der Welt vertritt, der besitzt enorme Macht. Aber wie gewinnt man das Vertrauen der Stars, um an diese Macht zu kommen? Alan Klein hat's geschafft. Er hat nämlich genau das zu seinem Geschäftsmodell gemacht. Er verhalf Bobby Darin zu mehr Geld, verschaffte Sam Cooke bessere Verträge, überzeugte die Rolling Stones und schließlich auch John Lennon, George Harrison und Ringo Starr. Nur einer traute ihm nie, Paul McCartney. Und warum ausgerechnet der Recht behalten sollte, erzählt die neue Folge von Tatort Musik.